Engagement ist erste Bürgerpflicht.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Erste Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Benjamin hat heute Urlaub, ist heute nicht dabei. Das hat einen ganz einfachen Grund, nicht weil er zu viel zu tun hätte oder ich nichts mit ihm unternehmen möchte, sondern einfach, weil ich das Privileg habe, meinem Gast heute persönlich gegenüber sitzen zu können. Er ist nämlich unterwegs mit seinem neuen Buch und heute Abend habe ich eine Veranstaltung mit ihm. Darf die moderieren. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, auch ganz persönlich, Richard C. Schneider begrüßen zu dürfen. Lieber Richard, ich grüße dich.
Hallo.
Richard C. Schneider ist vielleicht nicht jeder vom Namen her ein Begriff, aber vor allem die Älteren von uns kennen ihn als das Gesicht der ARD aus dem Nahen Osten, aus Israel. Zwei Jahrzehnte inzwischen als Korrespondent für deutsche Medien in Israel unterwegs.
Drei Jahrzehnte sogar.
Inzwischen aber auch durch seine Spiegelkolumnen oder Spiegelartikel zu Israel und dem Nahen Osten insgesamt bekannt, weiterhin bekannt und wie ich finde eben auch eine der klügsten, nicht nur bestinformierten, sondern auch empathischsten Stimmen aus dem Nahen Osten. Da lächelt er jetzt, da muss er auch gar nichts zu sagen.
Das ich sag auch nichts.
Genau. Und momentan eben mit seinem neuen Buch auf Buchtour, die Sache mit Israel, 5 Fragen zu einem komplizierten Land. So ist, glaube ich, der richtige Untertitel.
Ja.
Es gibt auch vorher schon ein tolles Buch von 2018, Alltag im Ausnahmezustand. Also wirklich ein Chronist der gesellschaftlichen Entwicklungen in Israel. Und lieber Richard, wir wollen natürlich auch sprechen über Israel, weil in Israel natürlich, das haben wir alle mitbekommen, auch sich die Lage zugespitzt hat, nicht unbedingt in der im Verhältnis zu den Palästinensern, das ist ja sowieso ein Dauerkonflikt, sondern auch innerhalb von Israel. Und ich will jetzt mal eigentlich mit dem anfangen, was sonst am Ende stehen würde, nämlich mit der Frage, wie optimistisch bist du denn momentan eigentlich noch, dass Israel als liberale Demokratie gelingt?
Oh Gott, gleich solche Fragen zu Beginn eines Gespräches. Man muss optimistisch bleiben, also bleibe ich auch optimistisch, denn es gibt keine Alternative. Denn wenn man nur noch pessimistisch wäre, dann kann man eigentlich sofort einpacken. Und ich glaube, das ist nicht die Antwort auf eine Krise, auf eine politische Krise. Das ist nicht die Antwort auf Fragen und auf Probleme, die sich in einer Gesellschaft plötzlich stellen, sondern man muss versuchen, Lösungen zu finden und muss für diese Lösungen kämpfen.
Ich muss ja sagen, ich habe so eine Hypothese für mich entwickelt, weil wenn man sich mit dem Konflikt beschäftigt, dann denkt man immer, wow, Israel ist eine liberale Demokratie mit unter besonderen Nebenbedingungen, würde ich sagen. Also letztendlich, wir merken ja schon, es gibt viele Länder auf der Welt, die haben so ihre Probleme bis hin zu den USA. Wir reden regelmäßig über Ungarn, über Polen natürlich. Wir haben auch die AfD, Italien mit Meloni. Andere Länder, über Russland brauchen wir gar nicht sprechen.
Marine Le Pen nicht zu vergessen.
Ja, Frankreich mit Marine Le Pen. Also die Herausforderung der liberalen Demokratie ist ein weltweites Phänomen. Aber sie ist eben in Israel, wie ich finde, nochmal unter besonderen Nebenbedingungen, weil es da eben diese religiöse Komponente noch gibt, die es in den meisten anderen Ländern in dieser Form nicht gibt. Und ich habe immer so die Hypothese, wenn die liberale Demokratie einen Weg findet, in Israel zu funktionieren, dann haben wir eigentlich auch eine Blaupause, wie sie überall auf der Welt funktionieren könnte. Was sagst du dazu?
Das klingt wahnsinnig schön, aber ich muss leider sagen, dass ich von dieser These gar nichts halte, weil die Voraussetzungen in den einzelnen Ländern ganz unterschiedlich sind. Ich würde übrigens nicht sagen, dass in den anderen Ländern die religiöse Komponente keine Rolle spielt. Also beispielsweise Ungarn, und ich kann Ungarisch, weil meine Eltern aus Ungarn sind, also insofern verfolge ich da auch so ein bisschen die innenpolitische Debatte. Ungarn hat zum Beispiel auch massive Politik gegen muslimische Flüchtende gemacht, immer in Bezug auf die Kirche, immer in Bezug darauf, was das wahre Magyarentum ist, und das hat auch sehr viel mit dem Katholizismus zu tun. Also dass die Religion da in anderen Ländern überhaupt gar keine Rolle spielt oder zum Beispiel auch in der Türkei, würde ich so nicht sehen. Aber, und genau deswegen glaube ich auch, dass deine These nicht stimmt, die Voraussetzungen der jeweiligen Gesellschaften im Kampf für ihre jeweilige liberale Demokratie ist eine grundsätzlich andere. In Israel war bis jetzt über mittlerweile 75 Jahre, die es diesen Staat gibt, es eben doch in weiten Teilen eine liberale Demokratie mit ihren Schwächen, mit ihren Fehlern, mit vielen Problemen, überhaupt keine Frage. Aber für einen so jungen Staat, der quasi aus dem Nichts entstanden ist, mit Menschen, die aus 120 Ländern eingewandert sind, plus dem Konflikt mit der Nachbarschaft und mit den Palästinensern, war es doch erstaunlich, dass diese Gesellschaft doch demokratisch, überwiegend demokratisch war und liberal. Denn wenn man die Einwanderungen anschaut, wo die Leute herkommen, so ist ein großer Teil überhaupt nicht aus Demokratien eingewandert. So. Aber mit dieser Voraussetzung, dass man eben die Jahrzehnte als Israeli in so einem offenen und freien und liberalen System gelebt hat, ist es natürlich was ganz anderes, auf die Straße zu gehen, als beispielsweise in Ungarn oder Polen, wo die Gesellschaften ja nur eine sehr kurze Periode der Demokratie in den letzten 20, 30 Jahren, wenn überhaupt, kannten und davor ja auch noch im Rahmen des Kommunismus und des Warschauer Pakts auch in einem totalitären System waren. Also die Selbstverständlichkeit des Verteidigens der eigenen Freiheit ist nochmal etwas anderes in diesen Ländern, von der Türkei gar nicht zu sprechen, auch mit oppressiven Systemen, die es da ja schon zum Teil gibt, was in Israel noch nicht der Fall ist. Das heißt, ich kann im Augenblick noch frei meine Meinung äußern. Ich kann auf die Straße gehen. Es ist nicht so, dass mich das gleich in den Knast wirft. Wie sich die Dinge weiterentwickeln, das muss man sehen. Aber im Augenblick ist es auch noch relativ leicht zu demonstrieren. Ohne Gefahr, im Großen und Ganzen ohne Gefahr. Und das bedeutet eben auch, dass man dadurch auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auftritt als Gesellschaft.
Ich würde an der Stelle gerne einen kurzen Exkurs machen, weil ich glaube, jeder von uns verfolgt ja Israel irgendwie. Es ist ja immer noch diese besondere Beziehung. Und es gibt kaum jemanden in Deutschland, der keine Meinung hat, auch zum Nahostkonflikt. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich auch selber immer noch viel lerne und dass viele auch gar nicht so viel wissen, wie man vielleicht wissen sollte, um das bewerten zu können. Und der Exkurs, den ich gerne machen würde, wäre, kannst du ein bisschen was zu der Parteienlandschaft in Israel sagen? Weil, ja, du lachst, aber weil die Frage ist tatsächlich, es gibt Likud als rechte Partei, die dann mit zwei anderen rechten oder rechtsextremen Parteien koaliert. Es gibt so ganz viele, alleine schon im rechten Spektrum. Und die Frage immer, warum gibt es so viele Parteien im rechten Spektrum, im linken Spektrum, die irgendwie nochmal eine ganz andere Ebene haben? Und was unterscheidet die? Also was bringt die zusammen? Was unterscheidet die?
Also zunächst einmal muss man leider sagen, wir reden ja im Jahr 2023, es gibt keine Linke mehr in Israel. Das ist vorbei. Die Arbeitspartei, also quasi das Äquivalent zur SPD in Deutschland, die Arbeitspartei, die ja auch die ersten 30 Jahre dieses Land geschaffen und aufgebaut hat und zu der einfach Premierminister wie Ben-Gurion, wie Golda Meir, wie Yitzhak Rabin, Shimon Peres gehörten, die dümpelt bei gerade mal 4 Sitzen herum und ist kurz davor, eigentlich ausgelöscht zu werden. Die noch weiter links stehende Meretz-Partei hat den Einzug ins Parlament bei den letzten Wahlen am 1. November überhaupt nicht mehr geschafft. Davor wurde dauernd darüber geredet, dass die beiden Parteien doch sich zusammentun sollen, sozusagen eine Wahlliste machen, um überhaupt es zu schaffen, hineinzukommen. Die Vorsitzende der Arbeitspartei, Merav Michaeli, hat das strikt abgelehnt. Das hat mit dazu geführt, dass Netanyahu die Wahlen gewinnen konnte, weil eben Meretz rausgefallen ist und damit einfach sich in einem Wahlsystem, wo die Knesset, das Parlament, immer nur 120 Sitze hat. Es gibt nicht so wie in Deutschland, wo die Anzahl der Abgeordneten im Bundestag immer schwankt. Hat sich das daraus ergeben. So, also die Linke ist marginal und gibt es de facto nicht mehr. Was man im Prinzip hat, sind Zentrumsparteien und rechte Parteien. Die größte und stärkste ist bislang der Likud seit vielen, vielen Jahren. der Likud, die als ihren ersten Premier 1977 Menachem Begin hatte, den berühmten Menachem Begin, der damals als extrem rechts außen gewertet wurde international, der in dieser Partei, wie sie heute ist, wahrscheinlich überhaupt nicht mehr aufgenommen werden würde, weil er in den Augen derjenigen, die heute im Likud sind, zu weit links ist. Also so hat sich auch das Spektrum verändert. Also es gibt den Likud, Vorsitzender ist Premier Benjamin Netanyahu. Dann gibt es Abspaltungen mittlerweile, muss man fast schon sagen, nämlich weitere rechte Parteien, die gegründet wurden von Politikern, die einstmals Weggefährten von Netanyahu waren und die von ihm als Person, als Politiker, als Mensch so tiefst enttäuscht waren, weil er sie hintergangen, betrogen, gelogen hat. Und das ist ja auch, was alle sagen. Auf Hebräisch sagt man Kol Mila Sheker, jedes Wort ist eine Lüge. Jeder weiß, dass Bibi getrickst, dass er die Leute ausspielt, dass er sich häufig nicht an Dinge hält, die vereinbart sind. Und das heißt, es gibt also eine ganze Reihe von Abspaltungen von Parteien. Es gibt die sogenannte Partei der nationalen Einheit des früheren Verteidigungsministers Benny Gantz. Es gibt die Partei von Naftali Bennett, oder es gab sie, die ist ja jetzt nicht mehr existent. Es gibt die Partei von Lieberman, Avigdor Lieberman, die vor allem eine russische Klientel hat, die rechts wählen. Und die als mitte-liberal angesehene Partei von Yair Lapid, dem jetzigen Oppositionsführer, der zuletzt ja auch noch Premier war. Das ist eine Partei, wenn man sie sich sehr genau anschaut, die in vielen Dingen politisch und ideologisch dem Likud gar nicht so weit weg ist vom Likud. Und wenn Netanyahu nicht Premier wäre, auch ohne weiteres mit dem Likud koalieren könnte. Und dann haben wir weiter rechts stehende Parteien. Wir haben zwei rechtsextreme Parteien, Otzma Yehudit, des jetzigen nationalen Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir, und den sogenannten religiösen Zionismus von Bezalel Smotrich, der nicht nur Finanzminister ist, sondern auch ein Minister im Verteidigungsministerium, zuständig für die zivilen Angelegenheiten in den besetzten Gebieten. Das ist ein Ministerium, das neu geschaffen wurde, extra für ihn. Ben-Gvir und Smotrich sind ganz klare Befürworter einer Annexion der besetzten Gebiete. Sie hängen zum Teil der Ideologie der Jewish Supremacy an. Sie sind rassistisch. Smotrich hat von sich selber mal stolz gesagt, ich bin ein homophober Faschist. Das hat er als sehr stolz gesagt. Und das ist natürlich auch jetzt eine Gruppe von Politikern, die dadurch, dass Netanyahu sie wirklich in die Koalition hineingeholt hat, salonfähig wurden. Und dann gibt es die ultraorthodoxen Parteien. Und da gibt es mehrere, das zähle ich jetzt nicht auf, das führt zu weit.
Also wenn ich ganz kurz reingehen darf, der Likud ist eigentlich per se gar nicht besonders religiös, sondern rechts.
Der Likud, genau, der Likud ist nicht per se religiös, sondern genau, rechts.
Dann kommt man in diesen Bereich der Smotrich, Ben-Gvir, die eben auch diese Siedlerbewegung nahestehen, die schon eine stark religiöse Komponente haben.
Ja, aber genau da wird es nämlich komplex. Auch der Likud steht der Siedlerbewegung nahe. Auch rechte Parteien, die jetzt in der Opposition sind, stehen der Siedlerbewegung nahe. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass selbst unter sozialdemokratischen Premiers die Siedlungsbewegung immer weiter gemacht hat. Das heißt, es gibt außer Meretz, die es nicht mehr gibt quasi, zumindest für den Moment nicht, gibt es keine Partei, die Siedlungen in den besetzten Gebieten komplett ablehnen. Es gibt einen Unterschied im Umgang und es gibt einen Unterschied vor allem in der Wahrnehmung, wie müssen wir mit den Palästinensern umgehen. Die einen sind für eine Zwei-Staaten-Lösung und die andere sagen, eine Zwei-Staaten-Lösung ist im Augenblick nicht möglich. Darum können wir nur die Situation managen, wie sie ist. Und dann gibt es die sehr weit rechts Stehenden, die aus religiösen oder aus ideologischen oder aus politischen Gründen sagen, wir sind gegen einen Palästinenserstaat. Einerseits gibt es die Argumentation, das ist Gebiet, das Gott uns gegeben hat und das können wir nicht zurückgeben, weil da haben wir eine religiöse Aufgabe. Aber es gibt auch Sicherheitsbedenken. Das heißt, es gibt eine Reihe von rechten Politikern, die nicht unbedingt religiös argumentieren, sondern sagen, wir können es uns gar nicht leisten, das Westjordanland zurückzugeben, weil wir damit noch angreifbarer werden, als wir es sind.
Und dann gibt es eben die Orthodoxen noch und es gibt arabische Parteien. Ich habe das eben als Exkurs auch eingeführt, weil ich finde, dass man muss sich das so mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, was da eben auch in so einem demokratischen Prozess aufeinanderprallt und wie schwierig das ist, wenn man dann auch überlegt, also jenseits der religiösen Thematik und der politischen Ausrichtung, dann auch noch die persönlichen Befindlichkeiten, dass da eben Leute auch miteinander regiert haben und sich heute nicht mehr regieren können.
Es gibt noch etwas anderes und das gibt es seit der Gründung des Staates Israel und das ist etwas, was man aus Deutschland in der Form gar nicht so kennt, nämlich dass Politiker permanent neue Parteien gründen oder aus einer Partei austreten und in eine andere gehen. Das heißt, es sind sehr viele Parteien im Laufe der Geschichte Israels entstanden, die es heute schon längst nicht mehr gibt. Es werden neue gegründet. Plötzlich gibt es neue Allianzen, wo Politiker, die sich gerade noch sozusagen in zwei verschiedenen Parteien gegenüberstanden als Gegner, aber trotzdem bei einer bestimmten Frage, die dann plötzlich virulent geworden ist, sich einer Meinung sind und sich zusammentun. Also da gibt es eine Fluktuation von Parteien und von Wechseln von Parteien, was wir aus Deutschland überhaupt nicht kennen, was aber in Israel völlig normal ist.
Mhm. Und deswegen wollte ich auf die Wähler jetzt kommen, wenn man diese ganzen Sachen hat, dann ich nehme da auch eine große Form von, ich würde es fast Tribalismus nennen, wahr. Also ja. Die russischstämmigen, konservativen Juden wählen alle immer die Partei. Dann gibt es die eritreischstämmigen Juden,
Die Orientalen.
Genau, die letztendlich auch immer eigentlich en bloc oder sehr große Teile in eine oder andere.
Jein, das stimmt nur zum Teil. Also das Wahlverhalten in Israel hat drei Komponenten. Eine ideologische, bin ich links, bin ich rechts, bin ich dies oder das. Eine religiöse, aber auch eine ethnisch definierte. Aber das heißt zum Beispiel, dass ich bei einem sehr traditionell orientalischen Juden mir ungefähr ausrechnen kann, wo er steht und welche der Parteien er wählen würde. Aber ein orientalischer Jude, der beispielsweise nicht religiös ist und eine sehr säkulare Erziehung hat, wird deswegen nicht automatisch dieselbe Partei wählen. Also das ist eine Frage, da spielen mehrere Komponenten rein, aber es ist in der Tat so, dass vor allem der Likud 1977 die Wahlen gewonnen hat gegen die eigentlich übermächtige Arbeitspartei, die 30 Jahre an der Macht war, weil es Menachem Begin damals gelungen war, die orientalischen Juden ins Boot zu holen. Begin war von den Sozialdemokraten oder früher auch noch Sozialisten gehasst. Er war als Oppositionsführer immer im Eck. Man fand ihn zu radikal, man fand ihn zu ideologisch, zu nationalistisch, ich weiß nicht was alles. Und er war immer, obwohl er selber ein polnischer Holocaust-Überlebender war, war er immer nicht Teil dieser aschkenasischen, das heißt europäisch-jüdischen Elite, dazu gehörte er nicht, das waren die Sozialisten, sondern er war immer abgedrängt. Und es gelang ihm klar zu, also erst einmal hat er verstanden, dass es in Israel zu dem Zeitpunkt eine Klientel gab, die sich von der Arbeitspartei überhaupt nicht repräsentiert fühlte, ganz im Gegenteil. Die Arbeitspartei hat auch schon unter Ben-Gurion orientalische Einwanderer wie Barbaren behandelt. Das sind die Araber. Man hat sie an die Peripherie gedrängt. Man hat sich nicht sonderlich um sie gekümmert. Es gab dann ganz klassischen eurozentrischen Rassismus.
Und das waren ja nicht wenige. Also ich glaube allein.
Ja, das waren Hunderttausende.
Die gesamte Levante ist ja damals auch wirklich leer gejagt worden, muss man sagen. Also gab es ja große Auswanderung in Richtung Israel, weil auch die Übergriffe immer schön.
Ja, auch aus dem Irak, aus dem Jemen. Absolut.
Also Absolut. Das ist, wenn man heute in Israel unterwegs ist, ist tatsächlich so dieses Bild, dass die Holocaust-überlebenden Familie, die das Land auch irgendwie mit gegründet hat oder so, die früh eingewandert sind, das ist nicht mehr die Mehrheit. Ne?
Nein, die Mehrheit sind orientalische Juden. Also aschkenasische, europäischstämmige Juden sind mittlerweile die Minderheit. So, und da hat damals Menachem Begin kapiert, das ist eine Klientel, die ich an mich binden kann, indem er sagte, ich werde von dieser aschkenasischen Elite genauso missachtet wie ihr. Ich kämpfe für unsere Rechte. Und seitdem wählen traditionelle orientalische Juden immer wieder den Likud. Benjamin Netanyahu, der Prototyp eines aschkenasischen Elite-Menschen ist, zum Teil in Amerika aufgewachsen, in einer der wichtigsten Spezialeinheiten der Sayeret Matkal hat er gedient, also eine Eliteeinheit der israelischen Armee, einen MIT-Studium, perfektes Englisch, hochgebildet, reich, das kommt ja auch noch dazu. Also der ist eigentlich alles, aber nicht Elite, aber auch er versteht sich selber wiederum als jemand, der eigentlich immer von der Linken, wie er das immer so nennt, verfolgt wird. Also das ist die Polizei und die Medien und die Justiz und die Reichen und die Mächtigen und so. Gleichzeitig spielt er längst in dieser Liga mit und er ist einfach der dienstälteste Premier aller Zeiten in Israel. Also er, wenn einer an der Macht ist, dann ist es er. Aber auch er schafft es, einen großen Teil der orientalischen Juden an sich zu binden, mit im Grunde genommen denselben Slogans wie damals Begin.
Es ist ganz interessant, weil man immer nicht weiß, fühlt er das wirklich oder ist das einfach eine Masche? Ich meine, bei Donald Trump spielt ja genau dieselbe Klaviatur und hat eben auch es geschafft, die Leute im Rust Belt für sich zu gewinnen.
Genau, also bei
das Gegenteil von allem ist, was die haben.
Genau, also bei Netanyahu ist es tatsächlich so, dass er sich ständig verfolgt fühlt. Dass er sich ständig unter Druck fühlt von einer Elite, er nennt es dann zum Teil sogar den tiefen Staat, ja, also wie auch Erdogan solche Begrifflichkeiten wählt.
Auch Trump,
Deep State, absolut. Es sind die Medien, es sind die Eliten und die Eliten, das ist ja heute, das kennen wir ja aus dem Vokabular der Populisten. Elite ist ja so ein waberndes Etwas, was gar nicht greifbar ist, weil wovon reden wir? Und ich meine, wenn jemand auch Elite ist, ist es eigentlich auch Trump. Ich meine, er ist ein Multimillionär. Ich meine, ich kenne seine Steuerbescheid nicht, aber zumindest tut er so. Er kann machen, was er will. Also er ist sicher nicht unterprivilegiert. Kann man nun wahrlich nicht behaupten. Und das ist, aber das ist eigentlich etwas, was man in vielen anderen Ländern einfach so auch immer wieder erlebt. Und insofern gibt es da auch mit jeweils den eigenen Konnotationen und historischen und ideologischen Konnotationen immer wieder so einen Aha-Effekt, wenn man so beobachtet, wie die Politik mittlerweile in den letzten 10, 12 Jahren geworden ist in Israel. Auch zum Beispiel die Veränderung der Sprache gegenüber dem politischen Gegner. Es ist nicht mehr der politische Gegner, es ist der Feind. Mhm. Es ist nicht mehr derjenige, mit dem man im Grunde genommen etwas gemeinsam hat, nämlich ein demokratisches Denken, und man streitet sich um den richtigen Weg innerhalb dieses demokratischen Koordinatensystems, sondern es ist wirklich der Feind, den man vernichten muss. Und so ist zum Beispiel in Israel der Begriff Smolani, Linker, inzwischen zum Synonym für Antizionist geworden. Also die wahren Zionisten sind immer rechts.
Wo man eben sagen muss, du hast vorhin schon die sozialdemokratischen Ministerpräsidenten genannt. Also das sind ja die, die den Staat aufgebaut haben.
Ja, aber das gilt ja auch heute. Ja, ja.
Das heißt, dass man denkt heute häufig irgendwie, wenn man mit europäischen Linken über Israel spricht, dann sind die wenigsten Zionisten, würde man eher sagen, das sind Antizionisten. Und auch, es gibt auch linke Juden, die man in Deutschland trifft, die da sehr, 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 sehr kritisch sind. Aber das ist gar nicht die Tradition, sondern die Sozialdemokraten, die Arbeitspartei ist eine zionistische Partei gewesen.
Alle jüdischen Parteien sind zionistische Parteien in Israel. Also auch Meretz ist die ganz links steht, sind Zionisten. Das ist gar nicht die Frage.
Orthodoxen teilweise.
Ja, wobei da hat sich wieder was verändert, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte bei den Orthodoxen. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass diese Terminologie dazu geführt hat. Und vor allem die Frage ist, was ist ja links? Also das ist ja erstmal die Frage. Links ist im Grunde genommen für Netanyahu und für seine Gefolgschaft alles, was gegen ihn ist. Links ist auch, was für den Liberalismus ist. Und links ist auch, was möglicherweise doch irgendwie versucht, mit den Palästinensern irgendeine Lösung zu finden, auch wenn es im Moment keine gibt. Das heißt, diese ganzen Begrifflichkeiten haben sich in der Auseinandersetzung verschoben. Und dazu muss man wissen, dass in den 2000er Jahren, als die zweite Intifada ausbrach und die Palästinenser den, muss ich jetzt sagen, militärischen, aber vor allem auch den politischen Fehler gemacht haben, innerhalb des Kernlandes Israels massenhaft Selbstmordattentate zu verursachen, dass sie da im Grunde genommen die israelische Linke, die damals noch stärker war, komplett verloren haben, weil den meisten Israelis plötzlich klar wurde, es geht nicht um 1967, also nicht um die besetzten Gebiete, sondern es geht eigentlich um alles. Die wollen eigentlich alles weghaben und sie machen gar keinen Unterschied zwischen uns, die wir ja für ein Ende der Besatzung sind, und den Siedlern. Es gab über 1000 Tote auf israelischer Seite. Dazu muss man wissen, dass im blutigsten und schlimmsten Krieg für Israel, im Yom Kippur-Krieg, 2000 Soldaten getötet wurden. Das ist eine unglaubliche Zahl gewesen. Und plötzlich werden in so einer Intifada 1000 Zivilisten und noch einmal zigtausende verletzt. Auf der palästinensischen Seite noch viel, viel mehr, klar. Aber jetzt nur aus dem eigenen Erleben der Israelis. Das führte dazu, dass die gesamte israelische Politik, das gesamte Spektrum von ganz links bis ganz rechts, quasi so wie ein Block, noch weiter nach rechts gerückt ist. Das heißt, das, was wir heute noch an linken Parteien, jetzt die moribund sind, erleben, die sind längst nicht mehr links, wie meinetwegen, die ihre Partei noch vor 20 Jahren waren. Das ist vorbei.
Wenn man dieses Porträt der israelischen Gesellschaft, wie wir es ja hier nur relativ kurz zeichnen können, das ist ja...
Ja, ist alles grob.
Könnten wir viele, viele Stunden drüber sprechen. Aber wenn man sich das überlegt, was für mich so ein bisschen das Problem immer ist, die liberale Demokratie ist ja eigentlich die Idee, dass man sagt, jeder Mensch entscheidet bei jeder Wahl aufs Neue, auf Basis der Persönlichkeiten und natürlich auch der Argumente. Wenn du jetzt beschreibst, dass es eben so, es gibt sehr tiefe Gräben, die kaum überwindbar sind, die auch quer durch Familien gehen. Es gibt so ein bisschen Tribalismus, also Tendenzen, dass für manche einfach auch, ne, also die Araber wählen, wenn sie denn wählen gehen, arabische Parteien, und die nisratische Community hat Parteien, die sie wählt, und die Orthodoxen ja sowieso, und die Siedlerbewegung ja auch, und die Tel Aviv dann wieder andere als die Leute aus Haifa vielleicht. Und ich habe so ein bisschen die Angst, im Sinne der liberalen Demokratie an sich, dass das verknöchert und dass dann zum Beispiel so ein Faktor, das ist ja was in Israel auch diskutiert wird, dass die Demografie reinkickt und einfach Mehrheiten zementiert, weil eben nicht mehr das Argument gilt, sondern letztendlich die Ideologie, und man in der versteinert ist. Also es gibt ja vor allem im rechten Spektrum Siedlerbewegungen, Orthodoxe, die eben sehr viel höhere Nachkommenzahlen haben, dass man irgendwie sagt, naja, dann ist halt irgendwann die Demokratie halt auch mangels genügend Demokraten irgendwie hinfällig. Aber das frage ich mich manchmal auch, ob das Konzept der Demokratie überhaupt realistisch ist, wenn man offensichtlich so in seinen Silos gefangen ist.
Naja, zunächst einmal finde ich, das ist ja nicht etwas, was spezifisch israelisch ist. Ich meine, man schaue sich noch Deutschland an. Auch in Deutschland wurde und wird zum Teil einfach auch traditionell gewählt. In Bayern wählt man halt CSU.
Aber es löst sich auf.
Ja, es beginnt sich aufzulösen, aber das auch ist, sagen wir mal, erst in den letzten 10 Jahren allmählich. Das hat sehr viel zu tun mit der immer weiter divergierenden Gesellschaft, die sich immer mehr so splittet und wo quasi nicht mehr so traditionell gewählt wird. Aber es gibt nach wie vor einen eklatanten Unterschied im Wahlverhalten, das ist der zwischen Ost und West. Also auch da kann man sagen, da gibt's ja auch noch solche Mechanismen. Was in Israel
es beschreibt auch ein Problem, ne? Also
ja, natürlich.
Am Schluss, weil es ist, man ist offensichtlich dann doch in seinen Bindungen stärker und in seinen Vorprägungen stärker geprägt und es zählt eben gar nicht unbedingt immer das Argument.
Das ja, aber das ist, was du gerade sagst, ist natürlich jetzt das war jetzt gerade eine Argumentationsschiene des säkular aufgeklärten Menschen. Denn du redest von...
Willkommen in einem liberalen Podcast.
Ja, aber wir leben nicht in einer durchgehend liberalen Welt. Das ist der Punkt. Und darum geht es ja, das zu verstehen. Das heißt, du sprichst vom Argument und meinst natürlich immer das rationale Argument. Das ist quasi so die Folge der Aufklärung. Für die Orthodoxen gibt es auch Argumente. Das sind die Argumente Gottes. Da sagen wir als säkular aufgeklärt liberale Menschen, ey, so kann man doch keine Demokratie führen. Die wollen gar keine Demokratie führen. Die haben ein völlig anderes Konzept, eine völlig andere Vorstellung, wie diese Gesellschaft ausschauen soll. Und sie sind im Wettbewerb, um es mal neutral zu sagen, mit allen anderen, welches Konzept für den Staat, das bessere und richtigere ist und sich durchsetzen wird. Und das ist ja etwas, was wir, wenn wir jetzt quasi wieder zurückkehren zu dem liberal-säkularen Prinzip der Demokratie, das ist natürlich etwas, was wir immer wieder gesehen haben in der Politik in allen Ländern, die dann vielleicht eines Tages gekippt sind, dass diejenigen, die nicht demokratisch waren, auf demokratischen Wege an die Macht kamen. Das gilt für Algerien, das galt selbst für Adolf Hitler, das galt für viele andere, das gilt für Erdogan und so weiter und so weiter.
Tunesien gerade,
genau. Und insofern ist da Israel keine Ausnahme mit dem Unterschied, und das ist eben das, was ich in den letzten Monaten, das geht ja jetzt bald 5 Monate, als extrem beeindruckend finde, ist, wie die Gesellschaft, ein sehr, sehr großer Teil der Gesellschaft, eigentlich die Mehrheit, wie man durch Umfragen weiß, sich erhebt gegen die Pläne dieser Regierung, die Justiz so umzuformen, dass die Gewaltenteilung aufgehoben wird und dass im Grunde genommen niemand mehr die Politiker kontrollieren kann. Und das geht jetzt seit 5 Monaten mit Demonstrationen und allen möglichen Aktivitäten, mit einer Energie, mit einer Intensität, die wirklich bewundernswert ist und wo die Menschen wirklich darum kämpfen, ihren Staat als liberalen, weltoffenen Staat zu erhalten.
Wir sind schon relativ weit in der Zeit, deswegen wäre jetzt meine Abschlussfrage, was sind denn für dich so die 2, 3, 4 Knackpunkte, an denen du als Beobachter jetzt, als involvierter Beobachter muss man sagen, du lebst ja immer noch dort oder lebst viel deiner Zeit dort, festmachen würdest, dass, wenn es sich so oder so entwickelt, Israel auch in 10 oder 15 Jahren noch eine liberale Demokratie ist oder halt auch nicht. Was sind für dich die Knackpunkte, wo sich's dran entscheiden wird?
Also, die erste und vordringlichste Frage ist, wird es gelingen, diese geplante Justizreform zu kippen? Ich denke, es gibt eine Chance, weil Netanyahu auch verstanden hat, dass er zu weit gegangen ist und dass er den Staat an den Rand des Abgrunds geführt hat mit seinen Extremisten. Ich glaube, dass die Justizreform in ihrer radikalen Form nicht mehr kommen wird, aber das muss man abwarten. Ich sage das mit großer Vorsicht, das ist alles noch nicht klar. Aber selbst wenn es jetzt der Protestbewegung gelänge, das alles zu stoppen und den Staat sozusagen vor dem Zugriff der Extremisten zu retten, so glaube ich dennoch, dass das Problem weiterspielen wird, weil es gibt ein paar Knackpunkte, die man nicht wegdiskutieren kann. Das eine ist, was du gerade gesagt hast, die demografische Entwicklung. Alle 16 Jahre verdoppelt sich die ultraorthodoxe Gemeinschaft in Israel. Das ist die am schnellsten wachsende jüdische Gemeinschaft. Das heißt, was das für das Wahlverhalten und für die Wählerschaft in 10, 20, 30 Jahren bedeutet, ist klar. die werden ideologisch immer, weil sie halt orthodox sind, im Rahmen ihres Glaubensverständnisses bleiben und entsprechend wählen. Das wird natürlich Folgen haben. Und das andere ist,
also es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, der Teil derjenigen, die dann aus der Orthodoxie ausbrechen, um ein anderes Leben zu leben, der wächst. Aber ich glaube, das ist auf keinen Fall die so groß ist, dass sie das Wahlverhalten.
Das ist eine nette Wunschvorstellung, weil wenn jeder 7, 8, 9 oder 12 Kinder macht und vielleicht dann stellen wir uns mal vor, dass in jeder Familie ein Kind, was nicht der Fall ist, die Orthodoxie verlässt, dann sind immer noch 8 andere da. Also das wird gar nichts ändern. Was ändern könnte, aber da sind wir wirklich beim eigentlichen Knackpunkt. Israel ist ja ein Land, eine Demokratie, das keine Verfassung hat. Übrigens auch Großbritannien hat keine Verfassung. Und was dringend notwendig wäre und was sich ja jetzt wieder zeigt, dass das ein eklatanter Nachteil ist, was dringend notwendig wäre jetzt eine Verfassung zu schreiben. Aber das wird nicht passieren, weil es werden keine Mehrheiten da sein, um eine Verfassung zu schaffen. Das heißt, Knackpunkt für mich wäre, dass die Parteien, alle Parteien, insbesondere, also alle jetzt mal außer der Orthodoxie, verstehen, und vielleicht der Rechtsextremisten verstehen, dass um ihr Land zu retten, eine Verfassung dringend notwendig ist. Und sie sich hinsetzen würden und wirklich sich mal daran machen würden, eine Verfassung zu schreiben. In dem Moment, wo es eine liberaldemokratische Verfassung gibt, gibt es ganz viele Krisen automatisch nicht mehr. Und gibt es vor allem auch eine ganze Reihe von Parteien nicht mehr. Denn was zum Beispiel passieren könnte, wenn man sich eine liberaldemokratische Verfassung gäbe, da gibt es allerdings ein paar Probleme, die viel damit zu tun haben, wie man Judentum definiert. Aber wenn man das machen würde, würden die orthodoxen Parteien sofort in die Bredouille geraten, weil sie müssten sich nämlich dann verfassungskonform verhalten, was sie ideologisch gar nicht können. Und dann würden diese Parteien, aber das ist jetzt alles, das sind Luftblasen, was ich hier, also so Seifenblasen, was ich hier gerade von mir gebe, dann würden diese Parteien aufhören zu existieren und dann würden die Orthodoxen anders wählen müssen. Und aber im Rahmen, sicher weiter rechts, aber im Rahmen eines demokratischen Gefüges. Aber das sehe ich alles nicht. Insofern denke ich, das, was wir jetzt erleben in Israel, ist eine erste riesige Krise der Demokratie, die, so hoffe ich, viele Leute aufwecken wird, um zu sagen, wir müssen was tun, vielleicht nicht gleich mit einer Verfassung, aber doch mit einer neuen Gesetzgebung, die das Land insgesamt auf stabilere Beine stellt, für die nächste Krise, die mit Sicherheit kommen wird. Und das ist eigentlich nur, was man im Moment sagen kann, dass selbst wenn diese Krise jetzt vielleicht gut ausgeht, aus liberalem Standpunkt, Blickpunkt aus gut ausgeht, die nächste Krise ist schon vorprogrammiert.
Die liberale Demokratie als eine Aneinanderreihung von Krisen ist, glaube ich, auch tatsächlich eine gar nicht so falsche Beschreibung des Konzeptes. Aber insofern sind wir jetzt eigentlich zum Abschluss wieder am Anfang. Und ich würde sagen, so ein bisschen stimmt es dann, glaube ich, doch, was ich gesagt habe. Wenn in Israel die liberale Demokratie gelingt, dann haben wir eine Blaupause auch an anderer Stelle, weil, und jetzt will ich es konkretisieren, es dann wahrscheinlich gelingt, weil die Menschen sich engagiert haben. Also das, was du gerade beschreibst, das ist eben ein unglaubliches Engagement in der Zivilgesellschaft gibt, dass es eben nicht den Politikern überlassen bleibt, die Verteidigung der liberalen Demokratie vorzunehmen. Das würde am Schluss den Unterschied ausmachen. Wenn die Leute nicht mitmachen, hat die Politik ein Problem.
Ja, aber wenn ich da nochmal unterbrechen darf, das ist mir noch ganz wichtig zu sagen. Da gibt es eine grundsätzlich andere Wahrnehmung in Israel. Und die Wahrnehmung in Israel ist, ich bin der Staat. Und das hat wahnsinnig viel zu tun mit dem Militärdienst. Das hat wahnsinnig viel damit zu tun, dass ich als einzelner Israeli opfere Jahre meines Lebens für diesen Staat, um diesen Staat zu erhalten, die Notwendigkeit auch diesen Staat zu haben. Und diese Eigenverantwortung, auch diese Opferbereitschaft, also Militär 2,5 bis 3 Jahre und für Männer und 2 Jahre für Frauen und dann der Reservedienst und. Das heißt auch die Bereitschaft, wenn der Staat ruft, ich gehe sofort wieder in den Krieg, ich muss in den Krieg ziehen. Und das hat aber auch zu einem Selbstbewusstsein geführt, das jetzt diese Protestbewegung auch nährt. Das hast du in vielen anderen Gesellschaften so nicht. In vielen anderen Gesellschaften, vor allem in den osteuropäischen, findest du immer wieder auch noch ein Denken, das aus der kommunistischen Ära stammt, weil ja die da oben und der Staat ist irgendwie der Macht und ich habe hier als kleines Rädchen sowieso nicht viel zu sagen. Also da geht eigentlich noch etwas anderes, was gemacht werden müsste, nämlich, wie soll ich sagen, ein staatsbürgerliches Bewusstsein entwickeln. Und da müssten eigentlich all die Demokratien helfen, die da sehr viel stabiler sind, weil sie schon viele, viele längere Zeit als Demokratien existieren. Und da haben wir zum Beispiel auch innerhalb Deutschlands gesehen, wie alle Parteien in Deutschland nach der Wende komplett versagt haben, in Ostdeutschland demokratisch-liberales, staatsbürgerliches Bewusstsein aufzubauen. Da ist so viel schiefgegangen. Ob das von den Grünen ist oder von der CDU, spielt alles keine Rolle. Das haben alle versagt. Und das ist eine Tragödie.
Einer der Gründe, warum wir diesen Podcast machen, weil unser Slogan ist ja, Engagement ist erste Bürgerpflicht. Das sehen wir in Israel, das sehen wir auch in Georgien, haben wir die letzte Folge drüber gemacht und an anderen Stellen. Ich glaube, davon kann man sich inspirieren lassen, das auch als Aufruf verstehen, sich eben als engagierter Staatsbürger, selbstbewusster Staatsbürger zu begreifen. Eine Wehrpflichtdebatte möchte ich jetzt mit dir nicht führen.
Das können wir gerne machen. Bei mir, aber da würdest du dich wundern, was ich sage.
Okay.
Als Kind von Holocaust-Überlebenden, was ich dazu sagen würde zur deutschen Bundeswehr und was ich mir eigentlich wünschen würde. Ja.
Das werden wir jetzt nicht mehr auflösen. Was wir aber noch machen können, ist tatsächlich nochmal auf dein neues Buch hinzuweisen, die Sache mit Israel.
Gerne.
Es ist ein Buch, du hast ja 5 Fragen, die man so immer hört, über Israel oder wenn man über Israel spricht, ist Israel demokratisch, ist Israel ein Apartheidsstaat, ist ja auch sowas und 3 weitere, die hast du dir vorgenommen und wirklich sehr gut recherchiert, gut informiert, auch natürlich genährt durch viele Begegnungen auf beiden Seiten des Zaunes. Hast du das aufgeschrieben? Es ist komplex, es ist kompliziert, so wie dieses Land, aber es ist ein Buch und das kann ich wirklich aus absoluter Überzeugung sagen, als jemand, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt, das mir nicht nur Argumente nochmal klarer gemacht hat und mir gezeigt hat, dass man durchaus eine Empathie für beide Seiten haben kann, sondern ich habe auch nochmal was dazu gelernt. Also wirklich eine absolute Leseempfehlung und wenn man die Chance hat, wir haben jetzt schon eine Veranstaltung zusammen gemacht, auch gerne mal zu einer Veranstaltung gehen, wenn Richard Schneider vor Ort ist, weil auch das macht große Freude. Lieber Richard, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für das große Lob.
Und ansonsten bleibt nur, klickt auf Like, folgt uns, schreibt mal Rezensionen, gebt uns Feedback, sagt uns auch vielleicht, welche Themen euch interessieren und merkt euch natürlich, Richard Schneider spricht jetzt nicht mit, der weiß nämlich, was jetzt kommt. Engagement ist erste Bürgerpflicht. Auf bald!